Hallo und herzlich willkommen bei Ankerplatz FFM, der Arbeitsweltinitiative der katholischen Stadtkirche Frankfurt. Mein Name ist Jörg Häuser. Wenn man eine Nachricht von der Polizei bekommt, kann das sehr unerfreulich sein. Doch ganz anders in meinem Fall. Ich habe mich sogar sehr gefreut, dass sich die erste Kriminalhauptkommissarin Silke Nowakowski bei mir meldete, um mit mir über die Arbeit bei der Polizei zu sprechen. Inzwischen arbeitet sie beim Polizeipräsidium Frankfurt als Gleichstellungsbeauftragte der Geschäftsstelle Diversität und Vielfalt. Jetzt möchte ich von ihr erfahren, wie der Alltag in Uniform ausschaut. Ich will wissen, wie es ist, in der ersten Reihe dem Staat zu dienen. Ich will auch wissen, wie es sich anfühlt, als Polizistin oder Polizist selbst plötzlich zwischen die Fronten zu geraten. Frau Nowakowski, wie kommt es eigentlich, dass Sie Polizistin geworden sind?
Schon als Kind wollte ich zur Polizei. Ich hatte dann im näheren Umfeld einen Polizisten, der dann immer so berichtet hat. Und da war es dann eigentlich klar. Und dann hatte ich mich auch in mehreren Bundesländern beworben. Hessen war damals das schnellste Land, was geantwortet hatte. Und so kam ich dann 1990 nach Kassel in die Ausbildung.
Okay, 1990 schon. Aber das heißt, Sie sind gar nicht aus Hessen, oder?
Nein, ich komme gebürtig eigentlich aus dem Saarland. Die haben erfahrungsgemäß nicht so die hohen Einstellungszahlen. Die hatten mir dann zwar auch irgendwann eine Zusage gesandt, da war ich aber schon in der Ausbildung. Und da war klar, dass Hessen vermutlich jetzt zuerst mal die bessere Wahl war, weil einfach mehr Möglichkeiten hier schon damals waren. Und muss auch sagen, jetzt rückblickend, es war die richtige Entscheidung. Ich bereue es bis heute nicht. Ich fühle mich hier immer noch wohl und für mich ist es nach wie vor mein Traumjob. Das hört sich immer so so ein bisschen abgehalftert an, aber es ist tatsächlich so, für mich ist es nach wie vor ein Traumjob und egal in welchen Bereichen ich war, ich habe immer sehr schöne Sachen erlebt, natürlich ab und zu auch mal nicht so schöne, aber überwiegend habe ich immer einen positiven Eindruck aus meiner Arbeit gewonnen.
Das hört sich gut an. Was sind denn so schöne Erlebnisse, die Sie so als Polizistin hatten?
Ich sage, ich hatte viel Glück, glaube ich auch. Meine erste Verwendung nach der Bereitschaftspolizei war der Personenschutz. Da lernt man viele interessante Leute kennen. Wir hatten damals auch Personen hier in Frankfurt, die geschützt werden mussten, die auch hoch gefährdet waren. Und so kam man dann auch in den Genuss, dass man viele Dienstreisen hatte, im Inland wie im Ausland. Ich war danach dann in einem Kommissariat mit vielen Einsatzmöglichkeiten im Ausland, vielen herausragenden Fällen. Habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Auch viele Bereiche kennengelernt, die ja schon große Herausforderungen immer dargestellt haben in neuen Techniken, ich sage jetzt mal als Schlagwort Telefonüberwachung oder Observationen, die über längere Zeiten gingen. Ja, das war immer eine schöne Sache. Und das war damals halt so ein Kommissariat, die haben vieles selbst gemacht, auch im Operativen. Und das ist heute so nicht mehr möglich. Da hatte ich wirklich viel Glück. Und ich sag auch, ich hatte immer Bereiche mit sehr viel Wertschätzung. Und ich stelle einfach jetzt auch gerade in den letzten Jahren fest, dass das ein Punkt ist, den ich heute so ein bisschen vermisse, intern wie extern. Nee, ja. Also auch jetzt in dem jetzigen Amt, ich hätte nie gedacht, dass ich als Kriminalbeamtin mal als Gleichstellungsbeauftragte ende oder fast ende. Ja, ich habe ja da noch ein paar Jahre schon vor mir, aber das macht mir jeden Tag so viel Spaß, jetzt schon 7 Jahre lang. Und irgendwo kann ich immer eine Herausforderung neu für mich entdecken. Und es wird auch wertgeschätzt intern, es wird wertgeschätzt extern.
Sie arbeiten jetzt in einem ganz anderen Bereich, also gar nicht mehr als Kriminalbeamtin, sondern Sie arbeiten jetzt dann als Gleichstellungsbeauftragte, sagen Sie. Und das ist jetzt Ziel der Polizei, dass man da eine Veränderung beiführt oder da gab es da noch Nachholbedarf?
Nein, also Gleichstellungsbeauftragte gibt es ja, seit es auch das Gleichberechtigungsgesetz in Hessen gibt. Und solange hat natürlich auch die Polizei Gleichstellungsbeauftragte. Jede Polizeibehörde in Hessen hat mindestens eine. Die sind dann ganz unterschiedlich aufgestellt. Wir als größtes Präsidium in Hessen mit über 4.000 Beschäftigten, wir sind schon sehr komfortabel ausgestattet. Wir haben aber auch eine sehr große Spielwiese zu bedienen an Themen. Und es gibt einfach Polizeibehörden, die sind ein bisschen kleiner. Da sind nicht so viele Unterstützungskräfte für die Gleichstellungsbeauftragte vorgesehen. Aber da ist natürlich auch der Arbeitsanteil ein bisschen geringer.
Ja, das heißt, Sie sind dann auch direkt konfrontiert mit dem, was Ihre Kolleginnen und Kollegen so mitbringen.
Das ist teils, teils. Also, und ich sage mal, unser Hauptaufgabenfeld ist ja sehr administrativ. Nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz sind wir für alle sozialen, organisatorischen, personellen Dinge zuständig. Und so sitzen wir also auch in Auswahlgesprächen. Wir sind im Bereich von Stellenplanungen mit dabei. Wir sind in Gesundheitsthemen mit dabei. Auch das Polizeipräsidium Frankfurt bietet unglaublich viele Sachen im Bereich Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung an. Wir sind in Bereichen zuständig, Beruf und Familie, auch das will gemanagt sein.
Wenn Sie sagen, gerade Beruf und Familie miteinander zu vereinen, das stelle ich mir doch relativ kompliziert vor, gerade bei der Polizei, wo ja der Schichtdienst ja ein Standard ist. Man kann ja nicht sagen, wir machen um 5 Uhr Feierabend und dann guckt ihr mal, wie er klarkommt.
Ja gut, das ist eine von unseren Bereichen. Wir haben ja nicht nur den Schichtdienst, wir haben auch einen großen Bereich an Verwaltung, wir haben einen großen Bereich an Service für Technik, Autos etc. Wir haben den Ermittlungsbereich, der auch nicht komplett im Schichtdienst ist und dann die ganzen administrativen Ebenen. Also da ist der Wach- und Streifendienst, wie es so schön heißt, ein Teil von etwas Großem. Für uns ist aber trotzdem, als Sicherheitsbehörde müssen wir ja auch immer für alle Fälle gewappnet sein. Wir könnten es jetzt nicht so gewährleisten, wie ich sage jetzt mal, ein Finanzministerium oder ein Schulträger, der seine Leute vielleicht kann zu 100% im Homeoffice arbeiten lassen. Wir müssen einfach für den Fall X auch sofort auf der Matte stehen können. Ja, das erwartet auch der Bürger an seine Polizei, dass wir immer einsatzfähig sind. Das ist ein großer Spagat. Wir geben uns da auch sehr, sehr viel Mühe. Aber es ist halt auch immer die Sicherheitslage, die das ein oder andere verhindert. Aber ich glaube, wir bieten schon viel an, das, was auch in der Bevölkerung, glaube ich, gar nicht so bekannt ist.
Ja, ich merke das auch gerade selber. Also, weil Polizei, das ist natürlich, das sind für mich die Männer und Frauen, die halt draußen auf der Straße sind, mit Tatütata unterwegs. Und aber es ist natürlich viel mehr als das, sondern es ist natürlich auch die Leute, die in der Verwaltung sitzen und die halt auch im Hintergrund dafür sorgen, dass der Laden einfach am Laufen bleibt. Ja, so was ich da raushöre.
Also ich sage mal, wir haben ja auch viele Bereiche, die miteinander eng verzahnt sind. Als Schlagwort bringe ich mal den Gesundheitsbereich. Wir haben eine Abteilung für Sport, die Sportangebote hier anbietet, Gesundheitssportangebote hier anbietet, die dann auch mit dem Bereich Eingliederungsmanagement eng verzahnt sind oder mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement eng verzahnt sind. Ja, also da gibt es schon viele Bereiche, die, glaube ich, draußen nicht so bekannt sind, aber die brauchen wir auch, ne? Wir wollen ja als Arbeitgeber auch mit der Zeit gehen. Und mit der Zeit bedingt, dass wir schon früh erkannt haben, wir müssen auch gucken, dass unsere Bediensteten, gerade die, die vielleicht auch mal länger müssen am Schreibtisch sitzen, die Chance haben, auf ihre Gesundheit zu achten.
Also ich höre schon, es hört sich ein bisschen an wie eine Werbebotschaft von der Polizei. Werdet doch alle Polizistinnen und Polizist. Und das ist ein interessanter und vielfältiger Job. Ja, das hört sich gut und sehr spannend an. Aber was sind denn eigentlich so die Herausforderungen? Wo läuft es denn vielleicht nicht ganz so gut? Also wenn man mal von dem Sportprogramm und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf absieht, wo sehen Sie denn eigentlich so die Herausforderungen?
Also ich glaube schon, die Herausforderungen sind jetzt gerade bei uns hier in Frankfurt schon da der Gestalt, dass wir natürlich sehr spontane Lagen immer mal haben, ne? Also klar, jeder von uns will so ein bisschen auch sein Leben planen können. Der Dienst ist nicht alles, der Job ist nicht alles, man hat auch ein Privatleben. Und wenn man dann gerade noch Verantwortung trägt für Kinder oder für Pflege, dann wird so ein Tag auch in der Zeit knapp. Und wenn dann eine Einsatzlage ad hoc mal dazwischen kommt, weil irgendwo demonstriert wird ad hoc, weil in der Welt wieder irgendwas passiert, wir haben hier sehr viele ausländische Vertretungen, dann kann natürlich so eine Demonstrationslage, weil in irgendeinem anderen Land etwas passiert, hier sich schnell entwickeln. Wir haben einen sehr erfolgreichen Fußballverein hier in Frankfurt, was immer mal wieder auch zu kurzfristigen Einsätzen führt. Wir haben, ich sage jetzt mal, das Tagtägliche, was durch die Presse geht, was vielleicht hier und da dafür sorgt, dass Leute auf die Straße gehen und demonstrieren wollen. Das bedingt, dass ich als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter oftmals, gerade wenn ich im Wach- und Streifendienst bin, gezwungen bin, mein Privatleben hinten anzustellen, weil der Dienstherr mich jetzt braucht. Das ist nicht immer leicht zu vermitteln und es bleibt manchmal auch dann ja das Privatleben wirklich hinten an. Wir stehen kurz vor der Europameisterschaft im nächsten Jahr. Auch das wird uns wieder alles sehr fordern.
Ja, also und, Fußball ist was Schönes, da bringt dann noch ein bisschen Arbeit mit sich. Heißt das dann auch, dass Sie immer so spontan dazugerufen werden oder die Kolleginnen und Kollegen, dass die dann auch relativ schnell reagieren müssen?
Das ist teils, teils. Also wenn ich sage jetzt mal irgendwo ad hoc was ist, gerade im Innenstadtbereich, wo wir auch von viel Verkehr reden, wo auch mal schnell ein Verkehrsgeschehen lahmgelegt werden kann, ja, dann erwartet der Bürger auch, dass die Polizei schnell handelt, ne? Und keiner von uns steht gerne im Stau. Und wenn dann noch irgendwelche Gefahrenlagen dazukommen, dass das vielleicht irgendwo auch für die Personen, die dort vor Ort sind, schnell gefährlich werden kann, also Maschinenverkehr oder Nähe zum Flughafen, ja, dann muss man auch schnell vor Ort sein.
Gibt es,
oder ich sage jetzt mal größere Schadenslagen, ne? Größere Verkehrsunfälle. Ja, da ist ja jetzt Frankfurt mit seinem Verkehrsaufkommen auch nicht gerade frei davon. Ja, dann muss es schnell gehen.
Ja, ich habe neulich noch gehört, dass auf der A5 mal die Geschwindigkeit gestoppt wurde und dass dann irgendwie in einer Stunde waren, glaube ich, 250 Leute wurden rausgewunken. Das ist ja doch schon eine ordentliche Zahl. Da merkt man schon, ja, Frankfurt ist, nennen wir es positiv, eine sehr schnelle Stadt.
Ja,
kann es auch gefährlich werden für Ihre Kolleginnen und Kollegen? Oder wie schaut das aus?
Die planbar in den gefährlichen Einsatz reingehen, die haben noch den Vorteil, dass sie ungefähr abschätzen können, wie gefährlich es sein werden könnte. Und die können sich mental darauf vorbereiten und sich natürlich auch entsprechend mit Schutz ausstatten. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Streifenwagen auch mal Verkehrskontrollen durchführen, die wissen nicht immer, wer vor ihnen sitzt. Da kann auch schnell die Gefahrenlage sehr groß werden, weil das, was man dann vielleicht vorfindet, so gefährlich gar nicht im Vorfeld eingeschätzt wurde. Also ich bin immer geneigt dazu zu sagen, die Kolleginnen und Kollegen im Streifenwagen, die sind mit am gefährdetsten, ja?
Ja.
Weil die auch nie einschätzen können, wenn sie irgendwo hinkommen, sind sie dort geliebt oder nicht. Sind sie vielleicht auch mal einfach mal falsch gerufen worden und sie waren das Ziel. Ja, auch das kann man ja nie ausschließen. Und um die Frage zurückzukommen, es ist gefährlich, es ist ein herausfordernder Job und es ist mit Gefahrenlagen verbunden.
Ja, wie gehen die Leute eigentlich damit um? Also ich stelle mir jetzt vor, ich wäre jetzt Polizist, ich werde zu einem Einsatz gerufen und jetzt wird es mal brenzlig. Okay, vielleicht habe ich die Lage in den Griff bekommen, aber ist da nicht die Gefahr sehr hoch, dass man solche Erlebnisse auch mit nach Hause nimmt oder mit ins Team nimmt?
Also im Team ist es ja noch gut, weil das erwarten wir auch, dass die Teams untereinander, miteinander kommunizieren, auch wenn mal irgendwo eine belastende Situation da ist. Aber wir haben auch gerade im Bereich Einsatznachbereitung auch sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben die verschiedensten Ansprechstellen geschaffen mit dem Zentralpsychologischen Dienst, mit Personalberatung. Wir haben die Polizeiseelsorge. Also wir haben verschiedenste Instrumente, um auch da unseren Beschäftigten Hilfe geben zu können. Ja, also ich kann jetzt mal als Vergleich bringen. Ich war 96 in Sindlingen in der Kirche, als sich die Frau damals mit zwei Handgranaten in die Luft gesprengt hat. Da waren wir drei Kollegen von damals der Polizei Hattersheim, das gehörte damals noch zu Frankfurt, und waren zuständig. Meine beiden Kollegen waren um die Kirche im Nachgang, haben versucht, die von der Weihnachtsmesse die Besucher wieder einzufangen, in Anführungszeichen, die gesichert irgendwo unterzubringen, und ich bin rein. Und keiner wusste damals, was es da erwartet. Ja, es roch nach Schwarzpulver. Die Attentäterin war tot und sah auch nicht mehr so ansehnlich aus. Da waren die Körperteile verteilt. Da waren Schwerstverletzte in und um die Kirche, die wir versucht haben, irgendwie die Blutung zu stopfen etc. Ja, damals gab es kein Instrument. Es gab damals tatsächlich kein Instrument. Es wurde erst danach geschaffen. Und wir mussten danach auch weiter im Dienst bleiben. Das ist heute viel, viel professioneller.
Ja, also das heißt, Sie haben damals das quasi live erlebt. Eine Attentäterin hat sich quasi in der Kirche suizidiert und Sie waren dann als Erste dann mit vor Ort und mussten dann schauen,
Genau.
dass Sie da die Erstversorgungen auch übernehmen. Aber wie geht man denn mit solchen Erlebnissen um? Also ich stelle mir vor, ist das nicht so, dass man das jahrelang mit sich trägt?
Also gut, ich glaube, das wird man immer, egal wie professionell im Nachgang dann agiert wird. Wir hatten damals nicht, wir hatten unseren Pfarrer Hinz, der ja zwischenzeitlich im Ruhestand ist, der uns da so ein bisschen geholfen hat, auch in Gesprächen. Das war schon unglaublich wertvoll und wichtig. Ich persönlich muss sagen, klar, das sind Sachen, die vergisst man nie. Also ich war bis heute, konnte ich auch in keine Kirche mehr. Und Weihnachten hat für mich auch diese Bedeutung verloren. Das muss ich
Aufgrund dieses
da auch
Ereignisses.
sagen. Und allein, wenn man wieder, das war jetzt gerade in einem Vortrag in der Evangelischen Akademie in Hofgeismar, wenn ich mich kirchlichen Einrichtungen näher, dann habe ich sofort dieses Schwarzpulver und diesen Blutgeruch auf der Zunge. Ne? Also das zeigt ja, dass auch die Psyche das bis heute nicht so richtig verarbeitet hat. Ich bin aber jetzt nicht deshalb depressiv geworden oder habe da ein ernsthaftes Problem. Das sind so die Momente, wo ich merke, da steckt noch was in mir. Aber das sind solch, ja, ich sag mal so, Fälle, die kommen ja eher selten vor, Gott sei Dank. Wir brauchen es auch, glaube ich, nicht mehr. Aber heute, wie gesagt, ist die Betreuung viel, viel professioneller geworden. Und wenn man sich mal so eine Ausbildung anguckt, auch da wird ja schon versucht, den Studierenden und Studenten, das ist ja hier in Hessen mittlerweile zweigeteilte Laufbahn und man beginnt mit einem Studium, da ist schon viel Praxiswissen, was schon vermittelt wird in der Ausbildung. Da ist auch schon viel, ich sage jetzt mal, Selbstschutz und wie gehe ich mit belastenden Situationen um, ist damit sehr gut verankert.
Das
Und
heißt,
man
man hat dann
versucht
auch aus
dann.
solchen Situationen dann auch gelernt, quasi, dass man gesehen hat, da gibt es noch ein Defizit, das können wir dann so nicht weiterlaufen lassen.
Genau.
Ja, das sind natürlich schon noch schöne, dass es dann da auch tatsächlich dann auch diese Hilfsangebote sich dann daraus entwickelt haben. Ich meine, so schrecklich so ein Erlebnis ja ist, das ist ja, stelle ich mir vor, das ist ja überhaupt nicht leicht zu verarbeiten.
Ja, ich glaube mal, da hat jeder Zweig so im Berufsleben auch gefährliche Momente. Wir sind halt eine Sicherheitsbehörde, ne? Und ich sag mal, wir haben ja auch Unglücksfälle in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gehabt. Ich sag mal, Zugentgleisung oder Flugzeugabsturz. Das sind belastende Situationen für Polizei, für die Rettungskräfte, Feuerwehr, Rettungsdienst, wie auch immer. Das bringt aber auch dieser Beruf mit. Ja, also man muss schon, wenn man den Beruf ergreift, sich schon im Klaren sein, das ist nicht immer eitel Sonnenschein und es müssen auch nicht immer diese hochtrabenden Ereignisse sein. Es reicht ja auch, dass das körperliche angegangen werden bei Einsatzlagen, ne, wenn man zu häuslicher Gewalt gerufen wird. Ja, das macht auch was mit den Menschen. Wenn belastende Situationen waren, dann hat man sehr oft entweder an sich selbst oder an den Betroffenen festgestellt, Unkonzentriertheit war sehr, sehr oft verbreitet. Oder man hat festgestellt, dass die Leute schlechter schlafen, weil sie halt auch entsprechend aussahen, ja. Also das wären jetzt so für mich auch so die Momente, wo ich sage, wenn im Vorfeld etwas Belastendes war, wo ich das Gespräch suchen würde und würde entsprechende Hilfsangebote unterbreiten.
Genau, wo man dann selber dann merkt bei Kollegen, da stimmt irgendwas nicht, da hat sich jemand verändert oder die Kollegin ist nicht mehr so wie früher, vielleicht nicht mehr so gut drauf, nicht mehr so fröhlich, schläft schlecht, sieht nicht gut aus und dass man dann einfach
Genau.
nochmal nachfragt oder einfach guckt, was können Vorgesetzte da vielleicht auch tun. Das sind
Genau.
sicherlich ganz drastische Beispiele. Mit einer Kollegin hatte ich mich unterhalten von Ihnen, die sagt dann auch, also auch bei Demonstrationen, die Sie eben auch angesprochen haben, auch da kommt es ja immer wieder zu solchen Erlebnissen, dass dann Leute beschimpft werden, die also von der Polizei, die eigentlich kommen, um den Demonstrationszug zu schützen und dann werden sie aber
Genau.
selbst Opfer. Sowas
Genau.
passiert auch regelmäßig.
Ich kann jetzt nur von eigenen Erfahrungen berichten. Also wenn wir in Demonstrationseinsätzen waren, waren wir nicht selten dann auch, sag ich mal, für eine der beteiligten Gruppen dann auch in Anführungszeichen das Feindbild. Ja. Und ich glaube, selbst wenn man körperlich nicht angegriffen wird, dieses Anschreien und, sag ich mal, als Buh-Person dazustehen, das macht was mit den Leuten. Das ist auch nicht so ganz einfach wegzustecken. Das wird oft unterschätzt, glaube ich. Aber auch das ist wirklich eine Belastung.
Ja, man hört es ja immer wieder, dass auch Rettungskräfte angegriffen werden, Polizeibeamte werden angegriffen. Wissen Sie, was steckt da dahinter? Das ist ja eigentlich unerklärlich, aber
das muss man, glaube ich, immer auch von der Situation abhängig machen. Bei Demonstrationslagen ist man ja eigentlich die Person, die versucht, die zwei Lager, sind ja meistens zwei Lager, irgendwie voneinander getrennt zu halten. Ne? Und das schmeckt natürlich dem einen Lager nicht, wenn es dann zum anderen Lager kommt, also ist man da der Buhmann. Bei, ich sage jetzt mal, Schlägereien kann man oft auch zwischen Fronten geraten, gerade wenn es, ich sage mal, größere Schlägereien sind, dann ist das meistens auch, sind das zwei Parteien. Und manchmal gibt es auch Solidarisierungseffekte und da gibt es nur noch eine Partei gegen die Polizei.
Okay.
Ja, also ich glaube, das kann man gar nicht so einfach beantworten. Da muss die konkrete Situation beleuchtet werden.
War das jetzt auch so am Opernplatz? Da war doch auch sowas, so eine Demonstration, die Polizei hin ist und dann stand die Polizei dann selber plötzlich dann mittendrin im Gefecht quasi.
Das kommt vor, solche Lagen sind dynamisch und man muss immer bedenken, die es anzetteln, die sind meistens einen Schritt voraus. Die Polizei kann in der Regel ja nur reagieren, ja.
Ja. Jetzt steht ja auch hin und immer mal wieder auch in der Kritik. Also es werden ja verschiedene Vorwürfe auch an die Polizei gerichtet. Da geht es um Rassismus, um Sexismus. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
Ich glaube, auch da muss man einfach differenziert drauf schauen. Wir haben ja jetzt die letzten Jahre keine schöne Presse erlebt und die ganzen Vorwürfe werden ja auch aufbereitet, sind teilweise auch unter Beteiligung der Justiz. Mir ist bisher noch kein Urteil bekannt. Ich habe aber in dieser ganzen gesellschaftlichen Diskussion auch im Privaten erlebt, dass oft dann über einen Kamm geschert wurde. Ja, ich kann nur aus meiner 30-jährigen Zeit sagen, ich habe Rassismus hier noch nie erlebt und kenne natürlich die Aussagen aus der Presse, die gefallen sind oder gefallen sein sollen. Ich bin da aber jetzt mit diesen ganzen Vorwurfsfällen in der Tiefe nicht befasst. Deshalb ist es jetzt für mich schwer, das zu greifen. Natürlich haben wir Fehlverhalten, wie jeder Arbeitgeber hat er in seiner Belegschaft Fehlverhalten, ja. Und Fehlverhalten dürfen wir auch nicht dulden. Wir dürfen Fehler machen. Fehler darf jeder machen, aber dieses Fehlverhalten, das muss man angehen. Und natürlich haben wir wie überall, auch in allen Behörden, wir waren jetzt gerade im Landtag zur Anhörung, da haben das viele berichtet, wir haben Einzug von Sexismus, die Gesellschaft wandelt sich, die Ansicht, dass vielleicht auch die Frau als Polizeibeamtin vielleicht weniger im Einsatz taugt als ein großgewachsener, muskulöser Mann, auch das haben wir, ja. Wir haben auch, dass es nicht überall auf Zustimmung findet, wenn Frauen Ausfallzeiten haben wegen Kinderbetreuung.
Ja.
Aber das haben wir bei den Männern auch. Wir erleben, Gott sei Dank, dass auch Männer immer mehr Erziehungs- und Sorgeleistungen übernehmen, ja. Aber die erleben dann diese Vorurteile oder diese Vorwürfe auch. Ja. Klar ist mir, wenn ich jetzt Chef wäre, es lieber, alle meine Bediensteten arbeiten 100%. Aber die Wirklichkeit sieht halt anders aus. Die Kinderbetreuung ist halt nicht überall sichergestellt. Das muss man halt auch akzeptieren, ja. Und da haben wir natürlich Problemfälle.
Also auch da Leute, die ausfallen dann quasi, weil die Kinderbetreuung da nicht gewährleistet wird.
Kann man das genau, so sagen? Oder wenn das Kind krank ist, ja. Dann geht es vor. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, der weiß, gerade wenn Kinder dann frisch in den Kindergarten kommen, dann ist ein Kind öfters mal krank. Ja,
ja, das passiert.
Deshalb können wir das Kind alleine nicht daheim liegen lassen. Ja. das funktioniert auch nicht. Also irgendwo müssen wir da einen Kompromiss finden. Und ich sage halt immer, zufriedene Mitarbeiter, weil man ihnen halt auch wirklich da auch Hilfestellung anbietet, sind ja auch ein Benefit für eine Organisation.
Ja, klar.
Und zurückzukommen auf Fehlverhalten, natürlich haben wir Fehlverhalten. Aber wir sind auch in diesem Fehlverhalten, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten auch immer besser geworden. Ja, wir haben unsere Bereiche, die das versuchen, neutral zu ermitteln. Wir haben Juristen in diesen Bereichen, die versuchen, das zu ermitteln. Und gerade jetzt auch im Nachgang der Expertenkommission und der Einrichtung der Stabsstelle Fehler- und Führungskultur Polizei versucht man ja auch jetzt, Diskriminierungsverhalten besser zu erkennen, besser herauszufiltern und Maßnahmen zu generieren. Das ist ein Prozess, der dauert. Ja.
Sie haben eben genannt Frauen, wo es dann auch zum Teil Ressentiments gibt, ob dann Frauen, die jetzt vielleicht nicht wie der ein oder andere Mann groß gewachsen und muskulös ist, dann trotzdem irgendwo im Einsatz ihre Power bringt, also ihren vollen Einsatz reinbringen kann. Aber dennoch, es gibt ja deutlich mehr Frauen im Polizeidienst als früher. Ja?
Genau.
Ja.
Wir sind immer so um die 30%.
Ja.
Auch hier in Frankfurt haben wir ungefähr 30% Frauen. Als ich damals anfing, war ich auf zwei Dienststellen die erste Frau. Ja. Das ist heute bei weitem nicht mehr so. Wir haben auch Bereiche, wo Frauen in Anführungszeichen dominieren, wo mehr Frauen sind als Männer. Ja. Und es ist eine, ich glaube, eine wirklich gute Entwicklung. Und ich glaube, jeder Arbeitgeber hat erkannt, dass Frauen auch grundsätzlich in der Arbeitswelt einen Benefit darstellen. Und das sind wir viel, viel besser geworden.
Ja, Frau Nowakowski, das hat Sie also nach Hessen getrieben von einem wunderbaren Saarland. Ich bin ja auch Saarländer. Haben Sie das wunderschöne Land hinter sich gelassen, um jetzt in Hessen zu wollen? Frankfurt ist eine herausfordernde Ecke und ich bereue es aber auch nicht, dass ich hier im Einsatz bin. Es macht schon eine Menge Freude. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit, die Sie sich jetzt für das Interview genommen haben und wünsche Ihnen da auch auf jeden Fall noch weiterhin alles Gute für Ihre Beschäftigung, für Ihren Job. Und dass das weiterhin gut gelingt und das Ganze auch gefahren- und unfallfrei vonstatten geht.
Danke.